Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, engagiert an Ihrer Seite für Effizienz auf hoher See.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Daniel Hoseus, Executive Vice President Global Public Affairs des Bremer Hafen- und Logistikkonzerns BLG. Moin, Herr Hoseus.
Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind seit roundabout einem Jahr bei der BLG. Nach vielen Jahren in der maritimen Verbandsarbeit, Räderarbeit auch für den kanadischen und den deutschen Räderverband, danach dann auch für den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe. Was glauben Sie, wie ist Ihnen so der Übergang gelungen, nun in die Industrie selbst zu kommen? Wie ist das erste Jahr gelaufen?
Also für mich persönlich super. Es war ein glatter Einstieg, ein guter Umstieg. Die Leute bei der BLG haben mich mit offenen Armen begrüßt. Freundlich, herzlich, kollegial, alles, was man sich wünschen kann, ist da eingetreten. Insofern war es super leicht für mich, zur BLG Logistics zu wechseln. Top.
Bei der Ernennung hieß es, die BLG will gezielt die politische Präsenz auf nationaler und internationaler Ebene stärken. Und jetzt muss ich mal ganz kurz zitieren. Ziel sei es, die strategische Interessenvertretung des Unternehmens weiter auszubauen und zentrale Zukunftsthemen aktiv mitzugestalten. Klingt gut, klingt aber auch ein bisschen abstrakt. Wo ist die BLG denn jetzt aktiver als vorher?
Wir sind auf jeden Fall aktiver im politischen Raum als zuvor. Die BLG hat immer politische Arbeit geleistet, hat immer politische Entscheidungsträger ins Gespräch genommen, stand im Dialog. Aber diese Arbeit haben wir verstärkt, ausgebaut, machen das noch mehr, sowohl in Berlin als auch in Brüssel, als auch international. Das ist die Aufgabe, politische Präsenz stärken. Und das heißt einfach ins Gespräch gehen. Ins allgemeine Gespräch über das Unternehmen, über die Branche, aber auch mit konkreten Themen antreten, die unser Unternehmen berühren.
Was sind denn so konkrete Themen, die Sie dann in Berlin zum Beispiel ansprechen?
Ganz konkrete Themen können Infrastrukturthemen beispielsweise sein. Am Standort Bremerhaven, bekannterweise, ist am Ende der A27, der Autobahn A27. Da gibt es ein paar Fragestellungen, die zu lösen sind. Aktuell geht es da zum Beispiel um die Lea-Heerstraße, das ist eine Brücke, oder da ist eine Brücke im Bremer Stadtgebiet, die nicht mehr schwerlastfähig im vollen Umfang ist. Wie geht man damit um? Was ist mit der Eisenbahnstrecke, die im zweiten Halbjahr 27 eine Generalsanierung erfahren soll? Wie geht man damit um? Das sind zwei ganz konkrete Infrastrukturthemen auf der Landseite. Auf der Wasserseite bleibt das große Thema Fahrenanpassung der Außenweser. Und für all diese Themen und viele weitere Themen muss man konkret ins Gespräch gehen, den Dialog suchen, um da wenigstens ein wenig voranzukommen.
Wie würden Sie das denn einschätzen, was die Weservertiefung, so nenne ich es jetzt mal, betrifft? Wann kommt da mal richtig Schwung in die Sache?
Nun gut, wir hören, dass das Planfeststellungsverfahren zum Januar 27 formal beantragt werden soll. Das bedeutet, dass jetzt schon die Unterlagen zusammengestellt werden, in den Planungsvorgang hineingegeben werden. Das läuft. Und wir hören auch, dass die ganze Geschichte mit starkem Nachdruck auch aus der Bundesebene heraus vorangetrieben wird. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass es jetzt endlich wirklich vorangeht.
Wann wäre man dann so weit, dass man von einer abgeschlossenen Weservertiefung sprechen könnte?
Es kommt darauf an, wie der weitere politische Prozess läuft. Wird geklagt? Wie wird geklagt? Wenn es jetzt glatt liefe, was ich hoffe, was wir alle hoffen, 28, 29 könnte es sein, dass wir da fertig sind. Das eigentliche Bauen dauert gar nicht so lange. Es ist der Planungs- und Genehmigungsvorlauf mit dem Rechtsweg, der viel Zeit erfordern kann.
Wie ist denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der BLG, so ganz generell die maritime Politik auf Bundesebene im Moment einzuordnen? Es gab ja, letztes Jahr war es ja schon, die Milliarde vom Bund für Bremerhaven. Davon dürfte auch die BLG profitieren. Also braucht es Ihrer Ansicht nach noch mehr? Oder ist man eventuell eher noch so in dem Status, ja okay, zugesagt ist schön, aber man muss halt auch ins Machen kommen?
Das ins Machen kommen, das Thema bleibt. Diese 1,35 Milliarden Euro für Bremerhaven und nur für Bremerhaven löst keines der Probleme, das bisher hafenpolitisch adressiert wurde. Diese 1,35 Milliarden Euro ist eine rein militärische Geschichte. Sie folgen einer militärischen Logik. Das hat mit dem Grundanliegen der Seehäfen, nicht nur von Bremen, Bremerhaven, sondern auch von allen anderen Standorten, fast nichts zu tun. Bei der Forderung der Hafenwirtschaft, 500 Millionen pro Jahr in die Häfen zu investieren, plus den Investitionsrückstau von 15 Milliarden Euro endlich abzubauen, da geht es um Instandhaltung, Erweiterungen, Ausbau, da geht es um das normale Tagesgeschäft. Bei den 1,35 Milliarden Euro geht es um eine militärische Angelegenheit. Es kommt aus dem Bundesverteidigungshaushalt. Es hat mit der zivilen Seite fast nichts zu tun.
Und ist es dann jetzt so, dass man sich in Berlin so ein bisschen absichtlich plakativ gefragt, so ein bisschen zurücklehnt, so nach dem Motto, 1,35 Milliarden habt ihr jetzt und um diese 500 Millionen müssen wir uns jetzt im Detail nicht kümmern. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass da auch Bewegung reinkommt?
Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, wäre ich nicht in diesem Geschäft. Aber es ist schon ziemlich mühsam. Auf der Tonspur sagen eigentlich alle, vom Bundeskanzler bis runter in die Referate in den Ministerien, da muss was passieren, wir müssen investieren, da muss mehr Geld her. Nur passiert ist bis jetzt noch nicht so ganz viel. Sichtbar geworden ist es noch nicht. Und auch jetzt im aktuellen Bundeshaushalt, also der gerade, wo die Beratungen gerade anlaufen mit dem Beschluss des Bundeskabinetts, ist nicht zu erkennen, dass sich im Bereich des Hafenlastenausgleiches, im Bereich der Investitionen des Bundes bei der Hafeninfrastruktur irgendwas tut. Da sind wir immer noch bei diesen 38,5 Millionen Euro, die klar bei 16, 17, 20 Hafenstandorten viel zu wenig sind.
Das klingt nicht gut und klingt dann doch eher danach, dass das, was auf der Nationalen Maritimen Konferenz so ein bisschen zu hören war aus der Politik, wir unterstützen euch und ja, ihr seid wichtig für alles Mögliche, Resilienz, Industrie, Wettbewerbsfähigkeit etc., dann klingt das doch eher so ein bisschen nach Lippenbekenntnissen, um ehrlich zu sein.
Es kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt und was man genau fragt. Aber am Ende des Tages, es fehlt an konkreten Maßnahmen. Es ist noch nichts passiert. Wir sind immer noch bei diesen 38,5 Millionen Euro für alle deutschen Seehäfen. Es muss viel, viel mehr geschehen. Die Gründe werden ja von allen anerkannt. Die Sachlage ist eigentlich klar. Häfen leisten eine außerordentlich wichtige Aufgabe für die gesamte deutsche Wirtschaft. Die Häfen, die Hafenbetriebe haben eine Vielzahl von neuen Aufgaben in den letzten Jahren dazu bekommen. Zeitenwende, Energiewende, verschiedene andere Aufgaben. Es muss in den Klimaschutz investiert werden. Das müssen andere Branchen auch, aber im Hafen eben halt auch. Und das kommt zu den ohnehin schon großen Aufgaben, die Häfen, die Infrastrukturbetreiber leisten müssen, um das Ganze instand zu halten und am Laufen zu halten.
Vom Bund wird ja gerne mal die Verfassungsmäßigkeit von Bundeszuständigkeit in Frage gestellt, sage ich jetzt mal. Allerdings, das sind ja keine Sachen, die man nicht ändern könnte, wenn man sie denn wirklich wollte.
Bei der Frage streiten die Gelehrten, drei Gelehrte, fünf Meinungen. Das gilt sowieso. Ich persönlich halte das Thema Verfassung, die Begründung Verfassungswidrigkeit nicht für richtig. In jedem Fall glaube ich, wo ein Wille ist, müsste auch ein Weg sein. Schlussendlich scheitert es am Geld oder an der Bereitschaft für diesen Bereich der Wirtschaft, für diesen Bereich der Infrastruktur, richtig Geld in die Hand zu nehmen.
Wird denn bei der BLG selbst das Thema Maritim heute auch viel stärker mit dem Thema Sicherheit und Resilienz zusammengedacht? Also es ist ja nun mal seit Monaten, mehreren Monaten, fast schon Jahren der Fall, dass seitens der Politik, seitens der Industrie, seitens des Militärs viel stärker verkündet wird, dass man ja irgendwie gemeinsam vorangehen müsse, um die Herausforderungen zu meistern. Ist das bei der BLG intern auch so, dass es viel stärker zusammengedacht wird?
Bei uns wurde Resilienz schon immer mitgedacht. Die BLG ist jedenfalls seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, auch Dienstleister für verschiedene militärische Streitkräfte, allen voran die US Army. Insofern musste man Sicherheit, diese ganzen Überlegungen immer schon mitdenken. Klar, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt, gerade auch in jüngerer Zeit. Man denkt auch an Themen wie Cyberangriffe und Drohnenangriffe oder Drohnenüberflüge. All diese Themen, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, aber so der grundsätzliche Gedanke, wir müssen uns um Resilienz, um Wehrhaftigkeit, um Stabilität uns kümmern als Unternehmen, das muss jedes Unternehmen und das müssen wir auch und das haben wir selbstverständlich auch gemacht.
Es ist ein Faktor, dass das Land Bremen vielleicht, also als nach wie vor größter Anteilseigner an der BLG, da stärker nicht eingreift, aber den Kontakt sucht, wenn es so um so politische Themen oder um so Themen wie Resilienz und Sicherheit geht. Also ist da der Austausch enger geworden mit dem Land selbst? Klopfen die öfter mal an?
So würde ich das jetzt nicht sagen. Das Land Bremen, die Stadt Bremen ist unsere Eigentümerin von jeher. Insofern gibt es den normalen Austausch zwischen Eigentümerin und dem Unternehmen im Aufsichtsrat, in informellen Gesprächen und so weiter. Dass ich jetzt an der Stelle irgendwas verändert hätte, kann ich nicht erkennen, vermag ich dann auch als noch Neuankömmling nicht wirklich zu beurteilen.
Wenn wir mal auf die BLG selbst schauen, gibt es konkrete und bestimmte Vorhaben, in die Sie investieren wollen, die Sie angehen wollen, Infrastrukturinvestitionen oder ähnliches?
Nun gut, also wir sind erstmal ein Seehafenbetrieb. Wir sind ein Hafen und tatsächlich auch Logistikdienstleister. Da können wir vielleicht gleich noch zwei Sachen drüber sagen. Insofern sind wir nicht grundsätzlich dabei, in die Infrastruktur zu investieren. Diese Aufgabe liegt dann eher beim, jetzt wenn wir auf Bremen schauen, wir haben ja noch buchstäblich 99 weitere Standorte in Deutschland und auf der ganzen Welt, sind wir nicht in der Regel diejenigen, die in Infrastruktur im engeren Sinne investieren.
Dann nehme ich den weiteren Sinne. Also auch sowas wie Equipment und solche.
Ja, selbstverständlich investieren wir da als BLG immer wieder und aufs Neue. Es geht darum, Equipment zu erneuern, neue Kräne anzuschaffen, neue Fahrzeuge anzuschaffen. Vielleicht auch neue Lagerhallen, Logistikhallen und solche Einrichtungen, Anlagen herzustellen, zu erneuern. Auch hier in Hamburg wird es demnächst Ankündigungen geben. Insofern, wir sind ständig dabei zu investieren und zu schauen und wir begreifen uns als ein Unternehmen auf Wachstumskurs. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen der paneuropäische Hafen- und Logistikdienstleister werden mit hanseatischen Wurzeln. Aber wir wollen stark sein in ganz Europa und auch rund um den Globus.
Sie haben gerade Hamburg angesprochen. Die BLG ist ja Teil des Joint Ventures Eurogate mit der Eurokai-Gruppe. Was könnte denn hier in Hamburg dann anstehen?
Also ich will das jetzt noch nicht zu sehr vertiefen, aber worauf ich schon auch hinweisen möchte, ist die Tätigkeiten der BLG beschränken sich ja nicht nur auf den Containerumschlag im Containerhafen, es geht auch um den Automobilumschlag. Das wissen ganz viele gar nicht, weil das so ein bisschen versteckt ist auf der Katwijk-Halbinsel, aber da ist ein großer Autoterminal, den wir mit Erfolg betreiben und wo sich die Geschichte auch weiterentwickelt. Und in ähnlicher Weise sind wir in Cuxhaven im Automobilbereich unterwegs. Wir sind in Wilhelmshaven im Containerbereich, in Bremerhaven. Wir sind in Danzig mit einem Autoterminal vertreten. Wir sind in Koper in Slowenien und so weiter und so weiter. Und an allen Standorten schauen wir, welche Möglichkeiten ergeben sich da, wo bestehen Wachstumspotenziale, wie können wir die heben.
Gerade im Automobilsektor wandelt sich ja die Wirtschaft hier in Europa oder auch global natürlich sehr stark. Inwiefern ist auch die BLG davon betroffen? Also Import-Exportmengen, das schwankt ja. In China wird mehr produziert, chinesische Autohersteller haben auf einmal eigene Reedereien. Wie betrifft das alles die BLG?
Das betrifft uns unmittelbar. Vielleicht sollte man noch mal ein kleines bisschen ausholen und darauf hinweisen, wir machen den Umschlag der Fahrzeuge, aber wir sind auch sehr eng in die Produktionsabläufe eingebunden. Das wird vielfach übersehen. Vielfach wird gesagt, ihr habt da diese großen Parkplätze, da werden Autos hin und her geschoben. Tatsächlich sind wir auch an der Automobilproduktion beteiligt, dann eher im Bereich Industrielogistik, Handelslogistik, also was wir Kontraktlogistik nennen, zum Beispiel indem wir für bestimmte Hersteller die Teile, die in den Autos verbaut werden, entgegennehmen, sie sortieren und dann quasi ans Fließband geben, damit sie dort in der richtigen Reihenfolge direkt verbaut werden können. Das ist eine Dienstleistung, die die BLG nicht nur an der Küste, sondern auch im Binnenland für Automobilhersteller erbringt. und die einen ganz wesentlichen Teil unseres Geschäftes ausmacht. Und insofern sind wir natürlich direkt an der Automobilindustrie dran. Auch an den fertigen Autos erbringen wir auf den Terminals bestimmte Dienstleistungen. Wenn da mal Transportschäden entstanden sind, was ja passieren kann, werden die bei uns repariert. Wenn sich herausstellt, dass irgendeine Kleinserie von Fahrzeugen irgendwie ein technisches Problem in der Produktion hatte, können wir die direkt vor Ort reparieren, korrigieren. Bremerhaven ist nicht nur einer der größten Hafenstandorte, es ist auch die größte Autowerkstatt Europas.
Und wenn man sich dann anguckt, dass die Märkte sich ja wandeln und sie sind auf Wachstumskurs, haben Sie gesagt, sie schauen, wo sie sich entwickeln können, könnte das bedeuten, dass die BLG im Automobilsektor vielleicht auch an ganz neue Standorte geht? Und falls ja, welche wären das?
Also wir gucken wirklich auf der ganzen Welt, wo wir unseren Kunden zu größerem Erfolg verhelfen können. Und unsere Kunden im Automobilbereich sind Hersteller aus aller Herren Länder. Das sind die deutschen und die europäischen Automobilhersteller. Es sind ebenso die internationalen Automobilhersteller. Und dort, wo diese Kunden unterwegs sind, erbringen wir oder wollen wir unsere Dienstleistungen erbringen. Im Umschlag, aber auch im Automobiltransport. Wir haben eine Flotte von 500 Lkw für den Transport auf dem europäischen Festland sozusagen. Wir haben 1500 Eisenbahnwaggons, mit denen Autos in Europa hin und her, also transportiert werden, ja, hin und her gefahren werden. Wir haben übrigens auch 5 Binnenschiffe, mit denen wir auf Rhein und Donau tätig sind. Zum Beispiel zwischen Kelheim an der Donau, also im Bayerischen, und Ungarn, zwischen Automobilstandorten in Ungarn, wo verschiedene Hersteller größere Werke haben und wo zukünftig noch mehr Werke entstehen sollen. Und jeder, der in der Automobilbranche unterwegs ist, guckt genau auf solche Märkte in Osteuropa, in Südosteuropa, in der Türkei und alles, was da auch noch dahinter liegt, um seine Dienstleistungen zu erbringen.
Ist eine Option, nach Übersee zu gehen, also Nordamerika oder auch Fernost im Sinne nicht von Übersee, sondern von weit weg?
Die BLG Logistics ist ja bereits in den USA tätig. Wir unterstützen dort deutsche Automobilhersteller, die bestimmte Fahrzeuge, sogenannte deutsche Fahrzeuge nach deutschem Design, in den USA bauen lassen.
Aber noch nicht im Terminalgeschäft, meine ich. Das wäre ja theoretisch auch eine Option.
Korrekt, das ist denkbar. Im Terminalgeschäft könnte man auch darüber nachdenken. Aber in Südafrika beispielsweise tun wir das. Und insofern sind wir international unterwegs und schauen sehr genau hin, wo wir noch unsere Aktivitäten ausbauen könnten.
Wenn wir den Automobilumschlag ein bisschen hinter uns lassen und zum Containerumschlag und zur Containerlogistik gehen bei der BLG. Wir haben es eben schon kurz angesprochen. Die BLG hat mit der Eurocai-Gruppe das Joint Venture Eurogate, kennt man, in Hamburg, in Bremerhaven, auch in Wilhelmshaven. Überall da ist die BLG mit drin. Und wenn ich das richtig erinnere, hieß es bei der letzten Bilanz, dass das Joint Venture nach wie vor einen erheblichen Beitrag zum finanziellen Ergebnis geleistet hat. Dann könnte man ja theoretisch auch weitere solcher Projekte in Angriff nehmen, oder? Also entweder dieses Joint Venture noch ausbauen oder weitere Joint Ventures gründen.
Genau das passiert ja. Also zunächst mal, wir haben letztes Jahr das zweitbeste Ergebnis unserer Unternehmensgeschichte, und die reicht fast 150 Jahre zurück, eingefahren. Das zweitbeste Ergebnis, und dazu hat der Containerbereich einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Die anderen Bereiche, Kontrakt und Automobile, aus verschiedenen Gründen waren nicht ganz so stark im vergangenen Jahr, aber Container hat wirklich was geleistet für unser Ergebnis. Und tatsächlich sind wir daran, diese Aktivitäten auszubauen, zu erweitern. Das liegt dann eher bei Eurogate direkt als bei uns als BLG. Da sind wir dann, Anführungszeichen, nur Eigentümer. Die Entscheidungen fallen im Wesentlichen bei der Eurogate. Aber wenn man genauer hinschaut, was da so alles läuft, passiert eine ganze Menge. Die Westerweiterung in Hamburg ist eine Geschichte. Die Investitionen gemeinsam mit Maersk, mit APMT in Bremerhaven, 1 Milliarde Euro in den nächsten Jahren, ist eine weitere Geschichte. Klar, da sind wir dran, und Eurogate ist auch weiterhin im internationalen Bereich aktiv auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten. Wir haben Eurogate hat zuletzt ein Terminal in Damietta in Ägypten eröffnet. Also All das steckt dahinter, wenn ich da so ein bisschen auf der Makroebene sage, wir sind auf Wachstumskurs und wollen das weiter sein.
Ich habe Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven angesprochen. Sie haben Damietta angesprochen. Dann gibt es noch Salerno, Ravenna und La Spezia sowie Tangermed und Limassol. Ich habe es nicht erinnert, ich habe es abgelesen, muss ich zugeben. Ist es denn vielleicht, also wenn Sie bei der BLG so ein bisschen über die Strategie sprechen, vielleicht auch möglich oder eine Option zu sagen, auch hier im Containergeschäft mit oder ohne Eurogate, vor allen Dingen mit Eurogate natürlich, gehen wir auch noch in ganz andere Märkte. Nordamerika, Südamerika, Asien, also Unternehmen wie zum Beispiel Hapag-Lloyd oder auch andere Reedereien investieren ja selbst auch sehr stark in eigenes Terminalgeschäft und gehen dafür dann global sozusagen. Ist so etwas bei Strategiesitzungen der BLG auch mal Thema?
Sowas kann ich mir vorstellen, aber das ist nicht für hier und jetzt.
Schade.
Ja. Nein, aber wie gesagt, das sind Entscheidungen, die erstmal bei der Eurogate ausgearbeitet und entwickelt werden und gefällt werden. Und klar, wir gucken, wo wir mit verschiedenen Partnern erfolgreich sein können.
Haben Sie sowas wie Zielmarken für den Container oder den Roro, also Automobilumschlag?
Unsere Zielmarken gehen eher so in Richtung Umsatz, in Richtung Marktanteile und sowas. Wir gucken, dass wir wachsen. Das ist unser Credo. Ich sagte ja schon, wir wollen Europas oder der paneuropäische Hafen- und Logistikdienstleister sein, der größte. Und daran arbeiten wir ganz intensiv. Wir gucken auch, was in Südosteuropa, in Osteuropa möglich ist. Ich hatte ja schon den Terminal in Danzig erwähnt. Und insofern, das sind so Geschichten, wo wir sehr genau hinschauen.
Nun hat die BLG vor gar nicht allzu langer Zeit bekannt gemacht, dass ja auch investiert wird in das Thema High and Heavy.
Ja.
Wo soll es denn da hingehen? Soll das so eine Art dritte strategische Säule werden, neben Container und Automobilumschlag, wenn es um den Umschlag selbst geht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
High and Heavy ist schon immer da gewesen sozusagen. Es soll einfach weiter wachsen. Und wenn man in Bremerhaven ist zum Beispiel und genauer hinschaut auf den Terminal, da sieht man auch von den öffentlichen Straßen her, da sind die verschiedensten und teilweise verrücktesten Geräte aller Art, die da im Bereich High und Heavy hintransportiert werden. Außerdem haben wir gerade unsere Flächen in Bremerhaven erweitert mit dem Südhafen. Das ist noch nicht ganz fertig, wird bald fertig sein. Und auch das gilt das ist auch für High und Heavy gedacht. Und hier geht es um die großen Maschinen und Anlagen und Fahrzeuge und Geräte, die von deutschen Herstellern oder europäischen Herstellern exportiert werden, beziehungsweise wir handeln auch die Importe in dem Bereich, wenn dann halt was nach Deutschland importiert wird. Also das ist für uns jetzt nichts Neues, das High and Heavy Geschäft, aber es ist ein Geschäft, das wir gerne ausbauen würden.
Egal ob jetzt High and Heavy, Container oder Automobil, viele Terminalbetreiber suchen sich mittlerweile stärker als früher, zumindest hierzulande, würde ich zumindest so einschätzen, suchen sich Reedereien als in Anführungszeichen feste Partner für sogenannte Dedicated Terminals. Eurogate macht das ja auch in Bremerhaven, aber auch in Wilhelmshaven. Ist so etwas für die BLG selbst eine Idee zu sagen, okay, auch für unseren Automobilumschlag oder ähnliches haben wir nicht nur unsere Kunden als Räder, weil die nun mal ihre Märkte da haben, sondern sowas ähnliches wie ein Dedicated Terminal aufzusetzen, um sich einfach ein gewisses Maß an Basisvolumen zu sichern?
Ich schließe nichts aus. Grundsätzlich sind wir für solche Dinge, glaube ich, offen. Ist es, wie gesagt, für uns auch nichts Neues, weder als Eurogate noch als BLG. Eurogate lebt es vor, schon seit vielen Jahren, lange bevor Hamburg so wirklich auf diesen Pfad gekommen ist, gab es die Zusammenarbeit zwischen Eurogate und MSC, Eurogate und Maersk. Also es ist jetzt nichts, was wir abwegig finden oder komisch finden, sondern das ist eine normale Geschäftsstrategie, die da, wo sie erfolgsversprechend ist, natürlich auch in anderen Bereichen umsetzen würden.
Ich komme auch deswegen drauf, weil gerade vor ein paar Wochen, glaube ich, war es, dass Amsterdam, der Hafen, den ich dafür, um ehrlich zu sein, nicht so richtig auf dem Zettel hatte, groß verkündet hat, dass sie mit Glovis, also Hyundai, so eine Art Partnerschaft eingehen, um den Hafen zu entwickeln, damit Hyundai, Glovis und Stena Glovis dort ihre Aktivitäten bündeln oder verstärken. Und da habe ich dann überlegt, okay, kommt da jetzt irgendwie so ein neuer Autohafen empor, den man vorher vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte? Und wenn ja, wie reagieren die bisherigen Platzhirsche, zu denen ich jetzt auch mal Bremerhaven zählen würde?
Schauen wir mal.
Okay. Was ist denn, wir nähern uns auch so langsam dem Ende, was ist denn so ganz aktuell bei Ihnen ganz oben auf der To-Do-Liste?
Auf der To-Do-Liste steht vor allen Dingen das Thema Infrastruktur in allen Schattierungen, konkrete Projekte im Umfeld unserer Terminals, auch im Umfeld unserer landseitigen Terminals. Wie gesagt, wir haben rund 60 Terminals in Deutschland, im ganzen Bundesgebiet verteilt, die Kontraktlogistik erledigen, die Automobillogistik erledigen für verschiedene große und kleine Kunden. Insofern sind Infrastrukturprojekte im gesamten Bundesgebiet für uns von Interesse. Im Ruhrgebiet, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Thüringen, überall wo wir sind, brauchen wir gute Infrastruktur. Auch auf der Schiene und auf der Straße und auch auf den Wasserstraßen. Also Infrastrukturfinanzierung ist eine riesige Geschichte. Geht das voran? Wo kommt das Geld her? Dann ist man immer wieder ganz schnell beim Thema Hafeninfrastrukturfinanzierung. Da bleiben wir dran, da können wir nicht locker lassen, da muss viel passieren, damit denn auch solche Projekte wie die Außenweservertiefung wirklich vorangehen, wenn sie denn, oder die Weservertiefung insgesamt vorangehen, wenn es denn soweit wäre.
Wir schauen uns das an, sowohl was die politische Ebene angeht, natürlich auch was die BLG selbst angeht. Da wird es, glaube ich, noch einiges geben, worüber wir sprechen und berichten können. Herr Hoseus, für den Moment soll es das aber gewesen sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Herr Mayer, war mir eine Freude. Vielen Dank.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.